Global Europe, ein Podcast von 365 Sherpas mit Torben Hennigs und Annette Weißbach.
Herzlich willkommen zur dritten Folge von Global Europe. Heute ist unser Thema die USA und der Wahlkampf, der gerade dort stattfindet. Die große Frage ist, wird Donald Trump der nächste Präsident in Amerika oder hat Joe Biden eine ernsthafte Chance, das Rennen zu gewinnen? Bevor wir inhaltlich einsteigen, noch ein kurzer Hinweis. Sie können uns natürlich abonnieren, teilen und folgen. Wir freuen uns über jeden, der sich für unseren neuen Podcast interessiert. Mein Name ist Annette Weißbach und ich habe die große Freude, dieses Format mit zu hosten, zusammen mit
Torben Hennigs. Auch von mir ein ganz herzliches Hallo hier bei Global Europe, dem Geopolitik-Podcast von 365 Sherpas. Wir beschäftigen uns heute nochmal ganz eingehend mit wohl einer der wichtigsten Wahlen, die uns in diesem Jahr bevorstehen, und zwar am 5. November. Das sind, ich habe gerade nachgeschaut heute, noch 257 Tage bis zu den Wahlen zur Präsidentschaft und zum Kongress in den USA. Und ich freue mich, dass wir einen für dieses Thema wirklich herausragend geeigneten Gast gewinnen konnten, den uns Annette jetzt kurz vorstellen wird.
Genau, das ist Julius van der Laar. Er ist Experte für die USA, hat unter anderem bei Barack Obama im Wahlkampf mitgearbeitet, aber auch hierzulande war er bei Wahlen dabei. Hören wir doch kurz einen Steckbrief.
Julius van der Laar ist Experte für US-Wahlkämpfe und Kampagnen- und Strategieberater mit langjähriger Kampagnenerfahrung. Er hat 2008 und 2012 für Barack Obama gearbeitet und ist Gründer von Van der Laar Campaigning und der Campaigning Academy. Julius, herzlich willkommen bei Global Europe.
Annette Tauern, großartig hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, mit dir heute über dieses wichtige Thema sprechen zu können. Aber bevor wir jetzt wirklich in die Wahlkampftaktiken, in den Maschinenraum reingucken, will ich einmal noch mal ganz kurz den Blick weiten und ein kleines bisschen zurückwerfen. Am Wochenende haben wir ja intensive Diskussionen beobachtet in München bei der Sicherheitskonferenz, auch um die über die Frage der Rolle der USA, die sich hier mit Blick auf die Ukraine zurückziehen. Vor allem würde ich dich fragen wollen, wie du die Dynamik einschätzt im Kongress, wo sich die Republikaner ja mehr und mehr abwenden von weiteren Hilfen und wo es so scheint, als wenn die MAGA-Heads das Ruder übernehmen.
Ja, insofern, wenn du sagst, Republikanische Partei, ich würde sagen, mittlerweile ist es nicht mehr die Republikanische Partei, die wir noch von Ronald Reagan oder zumindest unsere Eltern von Ronald Reagan kennen. Es sind nicht mehr die Transatlantiker oder auch eine global ausgerichtete Republikanische Partei mit Free Trade. Es ist im Endeffekt mittlerweile die MAGA-Partei, die Make America Great Again Donald Trump Partei. Und das sieht man eben auch. Und die Republikaner sind natürlich in seinen Fängen drin und sagen natürlich auch, wir benutzen dieses Thema Ukraine eben auch, um Wahlkampf zu machen. Sie gönnen Joe Biden den Erfolg nicht. Und ich glaube auch da, es gibt noch ein paar vereinzelte Stimmen. Zum Beispiel Mitt Romney, der 2012 gegen Obama damals Kandidat hat, der gesagt hat, es ist doch eigentlich eine relativ leichte Rechnung. Lass uns doch 3% unseres Militärs, unseres Verteidigungsbudgets eben auch ausgeben, um die Ukraine aufzumunitionieren. Was passiert? Wir erneuern im Endeffekt unser eigenes Arsenal und können natürlich auch einem unserer geopolitischen Hauptkontrahenten, nämlich Russland, deutlich Schaden zufügen. Insofern geht das einfach nur in einer Zero-Sum-Rechnung wunderbar für uns aus. Das ist übrigens auch ein Argument, das Nikki Haley immer wieder gemacht hat, als ich sie im Januar in Iowa gehört habe. Dementsprechend, es gibt, glaube ich, noch den moderaten transatlantischen Teil der Republikanischen Partei. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist genau auch jetzt schon dieser legislative Prozess so weit politisiert, dass Leute sagen, komme was wolle, wir wollen auf keinen Fall Joe Biden auch nur den Ansatz eines Erfolgs mitgeben in dieser heißen Phase vor dem Wahlkampf und deshalb blockieren wir alles.
Das heißt, kurze Nachfrage, deine Einschätzung ist, wir kriegen kein Ukraine-Hilfspaket mehr vor den Wahlen?
Ich glaube, dass vielleicht noch eine Standalone-Bill durchgehen kann, zumindest mit einigen Hilfen, aber diese große Omnibus-Bill, was auch noch Migration betrifft und viele andere Aspekte, so wie sie eigentlich im Kongress angedacht war und so auch eigentlich von den Moderaten im Senat verhandelt wurde, ich glaube, dass die ist dead on arrival, wie man in Amerika sagt.
Julius, lass uns mal schauen auf den Track Record von Donald Trump, was seine Straftaten anbelangt. Es werden ihm ja 91 Straftaten vorgeworfen.
Ja, Annette, wie viel Zeit haben wir in diesem Podcast?
Ja, nicht so viel. Wir machen das kurz, ne? Also 91 Straftaten, 300 Millionen Dollar soll er schon zahlen. Relativ viel. Hierzulande kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass so ein Mann gewählt werden könnte. Ich habe gerade gestern auch mit einem CEO von einer großen Firma gesprochen, der sagte, das kann der nicht werden mit dem Track Record. Was denkst du denn?
Ich würde sagen, es sind noch 8 Monate Zeit. Jetzt können wir uns einfach nur die Umfragen anschauen und jeder kann sich ja auch mal auf 538 einfach reinklicken und feststellen, die letzten Umfragen, bei fast jeder liegt Donald Trump zwischen 2 und 4 Punkten vorne. Jetzt sind es natürlich auch nicht nur die generellen Umfragen, sondern es sind wahrscheinlich die Swing State Polls, die am Schluss entscheiden. Aber es ist noch vor allem 8 Monate Zeit. Wenn du mich jetzt fragst, wie kann es sein, dass jemand, der fast 100 unterschiedliche Anklagepunkte gegen sich laufen hat, in New York nicht mehr die Erlaubnis hat, nochmal ein Business zu führen in den nächsten 3 Jahren und gerade 350 Millionen Dollar zahlen musste, ne, dann würde ich sagen, Wahlkampf ist natürlich auch immer Kontrast. Und wenn es einfach nur ein Referendum über Donald Trump wäre, dann würde ich sagen, würde es wahrscheinlich echt schlecht für ihn aussehen. Der Fakt ist aber auch, auf dem Stimmzettel wird eben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch noch Joe Biden draufstehen. Und der hat natürlich auch durchaus einige Laster, vor allem eben auch sein Alter, das er mit in diesen Wahlkampf mit reinbringt. Insofern, das ist der Choice, den die amerikanischen Wählerinnen und Wähler im Moment haben. Und da sagen natürlich auch einige, Joe Biden ist mir einfach zu alt. Und dann nehme ich vielleicht eben auch Donald Trump in Kauf.
Joe Biden ist vielen Leuten zu alt. Es sind noch 8 Monate. Siehst du, außer den fast 100 Anklagen gegen Trump und dem Alter von Biden, das ja nicht so weit entfernt ist von dem von Trump, wir haben ja sozusagen 2 historische Kandidaten an der Stelle oder voraussichtliche Kandidaten. Was siehst du noch für Themen? Wir sehen ja, die Wirtschaftsdaten sind eigentlich hervorragend und trotzdem scheint es ja eine große Unzufriedenheit zu geben im Land.
Das liebe ich einfach an den 365 Sherpas. Ne? So, da ist einfach nicht nur das Horse Race hier, sondern wir gehen tief in die Themen rein. Wir machen die harte politische Analyse und deshalb müssen wir natürlich auch drauf schauen. So, was hat eigentlich Joe Biden im Endeffekt schon alles hinbekommen? Und jetzt können wir sagen, wie ging es eigentlich los, als er dann im Januar 2021 auch übernommen hat? Erinnert euch dran, damals noch das Land in Covid-Zeiten. Ne? Und Joe Biden, würde ich argumentieren, hat schon die Wirtschaft ganz gut zurückgebracht. Inflation Reduction Act, natürlich der Recovery. Da waren ein Haufen Punkte dabei, wie die Wirtschaft angekurbelt wurde. Gleichzeitig natürlich nach wie vor Inflation. Die Wirtschaft ist einfach zu heiß, Inflation ist zu hoch und das ist natürlich ein Thema, das Donald Trump jedes Mal, und auch den habe ich im Januar in Iowa gesehen, jedes Mal ausschlachtet. Er sagt eben, Bacon ist viel teurer, Butter ist viel teurer, der Diesel an der Tankstelle ist viel teurer und dementsprechend, wir brauchen endlich jemanden, der wieder Make America Great Again, die Wirtschaft wieder ankurbelt und eben auch deine Kosten senkt. Aber ja, nochmal, ich glaube, dass Joe Biden wirklich einiges vorzuzeigen hat und auch da, die Biden-Kampagne hat immer wieder den Punkt gemacht, schaut euch an, wie die Arbeitslosenzahlen sind. Die sind so niedrig wie noch nie zuvor. Deutlich niedriger auch als unter Trump. Wir haben mehr Arbeitsplätze kreiert. Sagen natürlich auch, selbst wenn wir uns den Stock Market anschauen, also Aktienkurse, all time high. Und dann war Donald Trump plötzlich bei einem Town Hall Event Fox News und wird eben genau auch mit dieser Frage konfrontiert. Sag mal, du sagst ja immer, dass unter dir die Aktienmärkte so wahnsinnig gut performt haben, unter Biden sind sie noch besser. Und was sagt Trump? Der sagt, naja, die Aktienmärkte schauen auch auf dieselben Umfragen, auf die wir alle schauen. Und die sehen eben auch, ich bin vorne in den Umfragen. Und insofern ist es jetzt quasi schon die Dividende. Die Leute wissen, mit mir jetzt bergauf gehen. Und deshalb schießen eben auch die Aktienkurse nach oben. Da muss man sagen, können wir natürlich lächeln und irgendwie sagen, Donald Trump, meine Güte, ja, wie selbst überholend kann man sich auch positionieren. Aber das sind natürlich schon auch Soundbites, die in einer Schärfe, in der Geschwindigkeit kommen. Er schafft es, die mediale Aufmerksamkeit an sich zu reißen, wie sonst eben kaum jemand schafft, inklusive Joe Biden. Und das haben wir ja auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo wir ursprünglich mit eingestiegen sind mit der Frage, haben wir auch dieses Wochenende gesehen.
Ja, da würde ich ganz gerne nochmal nachfragen, weil im Grunde genommen ist es ja der alte Trick von Donald Trump, der setzt voll auf Emotionalität, währenddessen Joe Biden an die Rationalität appelliert. Geht das auf in Amerika?
Ja, also die Rationalität, ne? Kamala Harris, Joe Biden haben irgendwie klare Botschaften bezüglich Ukraine, auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz. So, wenn man bei uns die Zeitungen aufmacht, ins Fernsehen schaut oder auch einfach nur Instagram hoch und runter scrollt, dann sieht man eben, alle sprechen über die Münchner Sicherheitskonferenz, über Nawalny, über die Lage in der Ukraine, Israel und so weiter, können wir lange drüber sprechen. In den USA gab es ein anderes dominierendes Thema. Ja, während wir alle auf die MSC, die Münchner Sicherheitskonferenz, geschaut haben, war Trump in Philadelphia bei der SC, bei der Sneaker Con. Jetzt werden einige sagen, was zum Teufel ist die Sneaker Con? Das ist die Sneaker-Konferenz, die eben in Pennsylvania stattgefunden hat. Und dort war Trump und hat seine goldenen Maga-Sneaker, im Endeffekt so ein Abklatsch von Nike Air Force Ones, vorgestellt. 399 Dollar waren ein paar Stunden ausverkauft und hat einmal die Medien dominiert, weil eben der Ex-Präsident auf der Bühne steht und goldene Sneaker in die Kameras hält. Ne? Insofern, man kann sagen, was man möchte. Natürlich sollten Inhalte die primäre Rolle spielen. Aber der Wahlkampf ist natürlich auch ein erbitterter Kampf um die Meinungs- und Deutungshoheit. Und dementsprechend, glaube ich, weiß einfach Trump, wie man das gut spielt. Und natürlich jedes Mal eben auch wieder in die Presse kommt. Und da ist einfach Joe Biden deutlich, deutlich stärker gehandicapt, als wir es vom ehemaligen Präsidenten Trump sehen.
Ich würde gern vielleicht mal, ich würde jetzt nicht sagen, die Politikwissenschaftlerbrille aufsetzen, aber wir sprechen ja, gerade wenn es um die USA geht, immer viel über Mobilisierung im Wahlkampf. Und du hast ja schon beschrieben, wie groß sozusagen auch dieses Emotionalisierungspotenzial ist, was Trump immer wieder abruft. Und gleichzeitig haben wir ja in den letzten Jahren gesehen, nicht nur bei den Präsidentschaftswahlen vor 4 Jahren, sondern auch bei den Zwischenwahlen, dass Trump durch genau diese Herangehensweise seine politischen Gegner ihn auch ganz stark mobilisiert. Würdest du sagen, im Endeffekt mobilisieren beide vor allem das Lager des jeweils anderen? Und wer mobilisiert da mehr? Kann Trump sich am Ende nur selbst schlagen? Oder ist das zu sehr auf Trump fixiert?
Du hast natürlich absolut recht. Ne? Wenn man sich die 2020er-Wahlen, auch die Zwischenwahlen anschaut, die demokratische Basis ist absolut mobilisiert. Ich glaube aber, dass das Thema eben nicht Joe Biden war oder auch nur die Kandidaten waren der Demokraten, die mobilisiert haben, sondern zwar vor allem eben das Thema Abtreibung, das gerade bei den Zwischenwahlen mobilisiert hat. Und auch dort, ne, 2020, wenn ich zurückdenke, du warst damals ja auch in Iowa und hast dir die unterschiedlichen Kandidaten angeschaut. Wir haben nicht drauf geguckt und haben gesagt, Joe Biden ist im Endeffekt der Messias, ne, der Obama-Faktor quasi, der es noch 2008 war, sondern es war im Endeffekt ein Referendum über Donald Trump. Und ich glaube, so muss man auch generell über polarisierende und zuspitzende Wahlkämpfe nachdenken, dass man sagt, worum geht's hier eigentlich? Wahlkämpfe, es geht immer darum, eine Geschichte zu erzählen. In der Debatte bringst du Fakten und Fakten gewinnen Debatten. Kampagnen werden immer durch Narrative entschieden. Und 2020 war es, glaube ich, ein Narrativ, können wir uns wirklich nochmal 4 Jahre Chaos von Donald Trump leisten? Dementsprechend war es ein Referendum. Jetzt gerade sieht es eben auch wieder aus, dass es ein Referendum über den Amtsinhaber, nämlich über Joe Biden wird. Ist die Wirtschaft gut genug? Sind die Konjunkturzahlen gut genug? Glauben wir, dass Joe Biden nochmal 4 Jahre durchhält? Und wenn das die Frage ist, die sich Leute stellen, die Ballot Question, während sie eben auch in die Stimmkabine reingehen, dann glaube ich, wird es schlecht aussehen. Insofern, die Joe Biden-Kampagne muss im Endeffekt diesen Choice aufmachen, muss sagen, es ist wirklich eine Wahl, die ihr habt, quasi eine Weggabel zwischen Donald Trump, der sich ausschließlich um sich selber kümmert, der dafür sorgen möchte, dass er eben nicht ins Gefängnis muss, dass er nicht diese ganzen Strafen zahlen muss und die Steuern im Endeffekt für sich und seine Milliardärsfreunde senken möchte. Oder wählt ihr für Joe Biden, jemanden, der die letzten 50 Jahre gezeigt hat, dass er sich für den durchschnittlichen Amerikaner, die Working Class Amerikas eben auch einsetzt. Und das ist jetzt nicht mein Wahlkampf-Pitch für Joe Biden, aber ich glaube, das muss die Botschaft sein, die Biden-Kampagne immer und immer wieder rausarbeitet. Aber nochmal, Joe Biden kann diese Wahlen nicht alleine gewinnen. Er muss im Endeffekt A, dafür signalisieren, dass Donald Trump auf keinen Fall nochmal an die Macht kommt. Und er muss natürlich eben genau auch diese Themen wie Abtreibung nutzen und sagen, Trump hat eine Richterin nach der anderen eben auch den Supreme Court gesetzt. Er hat selber schon klar gemacht, Abtreibung wird so nicht mehr weitergehen. Frauen werden eben nicht mehr das Recht haben, für ihren eigenen Körper sich einzusetzen und auch entscheiden zu dürfen. Und dementsprechend können wir uns 4 Jahre Donald Trump nicht leisten.
Lass mich da ganz kurz mal einhaken und auch fragen, was du denn glauben würdest, falls Donald Trump der nächste Präsident von Amerika würde. Würde das deiner Meinung nach bedeuten, dass es vielleicht ein Abtreibungsverbot für das gesamte Land geben könnte?
Ich meine, man kann generell sagen, wenn Trump an die Macht kommt, gibt es die Fraktion, die sagt, Moment mal, schau dir doch die Zeit von 2017 bis 2021 an, in seiner ersten Amtszeit. Die Demokratie hat auch dort wunderbar überlebt. Alles ist im Endeffekt relativ normal gelaufen. Klammern wir mal den 6. Januar aus. Nochmal, das ist nicht meine Aussage, sondern die, die man aus dem tiefen Trump-Lager hört. Ich will nur sagen, Torben, für alle, die zuhören, runzelt gerade hart die Stirn. Der sagt, da ist doch schon einiges auch schiefgelaufen. Aber das ist das Argument des harten Trump-Lagers. Die Demokratie wird eben auch weiter bestehen bleiben. Ich würde argumentieren, the guardrails are off. Ne? Es gibt eben keine Ramification mehr. Donald Trump muss sich nicht nochmal zur Wahl stellen, weil er eben auch nicht mehr antreten kann. Und dementsprechend hat er im Endeffekt freie Fahrt. Und jetzt zu deiner Frage, Annette, wird Abtreibung abgeschafft? Der Punkt ist der, Donald Trump, glaube ich, glaubt selber nicht wirklich dran, dass es das Notwendige ist oder auch das Richtige ist. Er war sein ganzes Leben lang im Endeffekt ein Pro-Choice-Kandidat auf der demokratischen Seite. Er hat eben nur aus rein politischem Kalkül gemerkt, ich kann damit Stimmen in Iowa und im Mittleren Westen und in den Südstaaten holen. Und deshalb hat eben Trump auch gesagt, Abtreibung ist ihm plötzlich wichtig und er ist der Top-Abtreibungsgegner mit den Richterinnen und Richtern, die er eben auch in Supreme Court mit reingebracht hat.
Ich habe die Stirn gerunzelt, aber ich teile natürlich die Analyse aus Perspektive derjenigen, die sagen, naja, für uns ist es gut gelaufen auf der Trump-Seite. Ich sehe aber in der Tat auch, glaube ich, den Punkt, den man wirklich unterstreichen muss, dass es einen großen, großen Unterschied gibt zwischen Trump 2016 und Trump 2024, was die Frage angeht, wie gut ist diese Kampagne und dieser Kandidat auf dieses mögliche Amt vorbereitet. In 2016 haben ja selbst die Trump-Leute ihn eingeschlossen nicht daran geglaubt, dass er wirklich gewinnen würde. Und dementsprechend hatte man keine Vorbereitungen getroffen für die Besetzung des administrativen Apparates auf der Bundesebene. Das sind ja, da reden wir ja von tausenden Stellen, die da besetzt werden müssen.
Ganz kurze Anekdote. Ich habe mit einem deutschen Außenpolitiker damals in der Transition gesprochen. Er sagte, wie kriegen wir denn bitte einen Kontakt zu dem Trump-Transition-Team auch hergestellt? Die sagten dann, wir haben teilweise die 0800-Trump-Tower-Nummer angerufen, weil wir einfach nicht wussten, wen wir dort erreichen können. Insofern, das wird dieses Mal anders sein.
Genau.
Du sagst natürlich richtig, die bereiten sich gerade vor.
Ja, die bereiten sich vor. Da gibt es ganz konkrete Pläne, auch von außen. Und wir sprechen ja manchmal darüber, dass Trump auch nicht so wirklich lernfähig ist. Aber ich glaube, an der Stelle muss man wirklich sehen, dass dort Vorbereitungen getroffen werden. Und du hast es ja gesagt, im Fall des Wahlsieges wären die Guardrails off. Ich glaube, das muss man wirklich unterstreichen, weil da reden wir von einer qualitativ anderen Art der Machtausübung. Nicht nur in Fragen von Abtreibung, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Zum Beispiel auch in der Klimapolitik. Ja, also der IRA ist ja eines der zentralen Errungenschaften von Joe Biden, das die größte Klimainvestition ever.
Inflation Reduction Act.
Inflation Reduction Act. Auch keine leichte Nummer, das durch den Senat zu bekommen damals, aber es ist gelungen und jetzt wird ja an vielen, vielen Stellen in den USA gefördert und gerade aus der EU wird da oft neidisch rübergeschaut auf die Förderbedingungen, auf die Geschwindigkeit, mit der dort auch genehmigt wird. Und gleichzeitig sehen wir ja, dass es bei Trump und gerade auch bei den MAGA-Republikanern wirklich einen fast, ja, ich würde fast sagen, religiösen Hass gibt auf alles, was irgendwie nach Klimaschutz und grüner Energie auch nur riecht. Und es gibt immer wieder dann die Ankündigung, dass sie sagen, wenn wir ans Ruder kommen, dann wird das alles wieder abgeschafft. Jetzt kann man sagen, das ist Wahlkampfgetöse. Da würden sie sich ja ins eigene Fleisch schneiden. Wie schätzt du das ein? Ist das wirklich nur Wahlkampfgetöse oder müssen wir davon ausgehen, weil wenn Trump gewinnt, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass die Republikaner auch im Kongress Mehrheiten haben werden. Das korreliert ja oft. Müssen wir damit rechnen, dass in dem Fall diese Förderung zumindest in Frage gestellt oder eingeschränkt werden würden?
Ich meine, es ist fraglich, ob die Republikaner alle drei Branches, also Kongress, sowohl Senat als auch Haus, sowie das Weiße Haus dann eben auch haben werden im November. Aber unabhängig davon, Trump hat das ganze Thema Nachhaltigkeit, Klima natürlich auch in diesem Wahlkampf wieder für sich entdeckt und feuert die republikanische Basis an. Und bei jeder Wahlkampfveranstaltung hört man immer wieder Trump, der vorne steht und sagt auf der einen Seite, na, die ganzen Windmühlen sind im Endeffekt, oder Windturbinen vielmehr, töten einen Vogel nach dem anderen. Ne? It's so sad when I see all those birds just dying, ne? Ist was Trump sagt. Und das andere, was er natürlich auch sagt, ist, er schießt gegen E-Mobilität links und rechts und sagt, du kannst mir nicht erzählen, dass E-Mobilität wirklich funktioniert. Die Batterien sind zu groß, zu schwer, wir haben nicht die Infrastruktur und das ist ja auch in weiten Teilen so, dass die Ladeinfrastruktur auch in den USA noch nicht da ist, ähnlich wie auch hier in Deutschland. Ja, schlussendlich, glaube ich, geht es um Folgendes. Die Republikaner denken im Moment erstmal daran, die Wahl zu gewinnen. Ich glaube nur, wenn du sagst, die Guardrails sind off, und das habe ich ja auch gesagt, ist alles richtig. Nur die Republikaner machen natürlich ein fundamental anderes Argument. Wir aus Europa schauen natürlich mit großer Besorgnis drauf. Nur, ich glaube, durchschnittliche Wählerinnen und Wähler, und ich habe das wirklich gesehen, als ich im Januar dort war in Iowa, na, Trump hat seine Veranstaltung gemacht und ich stand teilweise einfach mit den anderen 4 Stunden lang in der Schlange, bei der Kälte, weil ich es auch einfach interessant fand, mit ein paar MAGA-Republikanern einfach auch wirklich zu wählen. Und das sind total nette, disziplinierte Leute, die dort in der Schlange stehen, freundlich sind, dir die Hand schütteln, mit dir über Deutschland und Europa sprechen. Der eine sagt, ich habe gehört, dass ihr in Deutschland immer ein Warndreieck und eine gelbe Weste im Kofferraum haben müsst für den Fall, dass ihr einen Unfall habt. Das heißt, das sind schon auch irgendwie informierte Leute. Ne? Wir tun immer so, als ob das irgendwelche Rednecks sind. Das ist nicht so. Die sagen aber eben auch, Wenn Trump wiederkommt, dann kriegen wir im Endeffekt das, was wir vor 4 Jahren hatten, und das war Stabilität. Damals war Amerika eben auch respektiert in der Welt. Es gab keinen Konflikt in Israel, es gab keinen Ukraine-Konflikt. China hat die Füße stillgehalten. Das ist die Perspektive, die die da eben drauf werfen, und die sagen, unter Joe Biden ist im Endeffekt hier alles entglitten. Wir haben eine Welt, die quasi in der Schwebe hängt, wo wir kurz vorm Dritten Weltkrieg stehen, und das ist die Erzählung auf der republikanischen Seite. Und dementsprechend, wie gesagt, wir können das, glaube ich, alles inhaltlich auseinandernehmen und sagen, Wahnsinn, was Joe Biden gemacht hat, investiert hat in erneuerbare Energien, in Batterietechnologie, was so bei uns ja auch überhaupt nicht möglich ist mit der schwarzen Null. Man kann nicht einfach nur sagen, ich subventioniere quasi jede Batterie, die ihr bereit seid zu produzieren. Da wird Christian Lindner erstmal kommen und sagen, naja, ich will erstmal wissen, wie viele Batterien du dann in den nächsten 12 Monaten überhaupt produzieren möchtest. Dann rechne ich aus, was das Ganze kostet, und dann kann ich dir eben auch sagen, ob da noch irgendwas im Haushalt, in Klammer auf, ist nicht mit drin, aber ob da noch was zur Verfügung steht, ne? Insofern ein anderes politisches System, aber die Geschwindigkeit, in der Joe Biden, um wieder auf deine inhaltliche Frage zurückzukommen, die Geschwindigkeit, in der Joe Biden eben Industriepolitik macht und natürlich auch die amerikanische Automobilindustrie und natürlich noch weite Teile darüber hinaus jetzt transformiert hat, das ist wirklich schon beachtlich. Und da, glaube ich, müssen wir in der Europäischen Union draufschauen, auch in Deutschland schauen, wie können wir da auch nach wie vor mithalten.
Wir haben ja jüngste Statistiken, die unter anderem auch zeigen, dass deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen deutlich mehr in den USA wegen des Inflation Reduction Acts investieren als eigentlich hierzulande. So, man kann das im Grunde genommen als Riesengewinn verbuchen, ne? Lass uns aber nochmal über Außenpolitik sprechen, weil das, wie du ja eben auch schon angesprochen hast, die Welt hat sich massiv geändert in den letzten 4 Jahren. Und ist ja auch alles nicht mehr ganz so einfach einzuschätzen. Diese pro-israelische Stance, den man jahrelang hatte, den man auch als quasi immer unterschrieben hat, der wird gechallenged, auch in Amerika. Wie siehst du denn die Rolle von Außenpolitik für den Wahlerfolg von Biden oder Trump? Wie wichtig ist das?
Ich glaube, das gibt das alte Mantra in der amerikanischen Politik, geprägt von James Carville, dem Chefstrategen von Bill Clinton. Und Tom, du weißt natürlich sofort, was kommt, du Anita auch, ne? It's the economy, stupid. Es geht immer um die Wirtschaft, ne? Wenn die Konjunktur nach oben zeigt, dann hat der Amtsinhaber eine relativ gute Chance, eben auch wiedergewählt zu werden. Wenn nicht, frage einmal alle abgewählten Präsidenten, dann muss man natürlich sagen, angefangen von Jimmy Carter, dann wird's halt echt schwer. Außenpolitik spielt in der Regel keine große Rolle. Jetzt haben wir aber diese Situation in diesem Wahlkampf, dass die Demokraten natürlich ihre komplette eigene Koalition von Wählerinnen und Wählern auch mobilisieren müssen. Ein ganz essentieller Teil der demokratischen Wählerkoalition, auch schon 2008 im Obama-Wahlkampf, auch bei der Wiederwahl und auch 2020 bei Joe Biden, sind Jungwähler. Obama konnte sie natürlich wunderbar ansprechen und wusste, die gehen zwar nicht alle wählen, aber wenn sie wählen gehen, dann werden sie eben auch ihre Stimme für die Demokraten abgeben. Joe Biden hat, glaube ich, einfach eine andere Herkunft, eine andere politische Herkunft. Der kommt eben aus dieser alten transatlantischen, aber vor allem eben auch pro-Israel-Herkunft Amerikas, wo natürlich für ihn niemals in Frage stand, dass er maximale Unterstützung an Israel eben auch zusichert, unabhängig davon, wie er zu Benjamin Netanyahu steht. So, jetzt kommt eben nur der junge Teil der Demokratischen Partei, die sagen, Moment mal, wir sind nicht so sozialisiert, wie ihr das vielleicht noch wart, ihr Boomer, ne? Und wir sehen das eben mittlerweile auch alles deutlich kritischer. Und wir haben alle, glaube ich, die Bilder auch gesehen von den Protesten an den Elite-Unis, aber auch in ganz Amerika, wo eben junge Leute sagen, es ist deutlich differenzierter und wir machen nicht nur noch blind mit für Israel. Und Joe Biden sieht das bei jeder Wahlkampfveranstaltung, die er macht. Egal, ob er über Gesundheitspolitik, über Wirtschaftspolitik, egal welche Veranstaltung er macht, es sind überall Pro-Palästinenser-Proteste dort, die eben Banner hochhalten, die seine Veranstaltung zusammenschreien. Und er hat ein Riesenproblem. Und ich glaube, die Joe Biden-Kampagne signalisiert jetzt auch schon und übt natürlich auch mit Tony Blinken, der, glaube ich, mittlerweile jede zweite Woche in Israel ist, ordentlich Druck aus, dass dieser Konflikt zu Ende kommen muss. Und das ist jetzt wirklich nur reine Wahlkampftaktik, die ich hier eben auch versuche aufzuzeigen. Das oberste Ziel von Joe Biden und seiner Administration ist, glaube ich, möglichst schnell diesen Waffenstillstand, koste was wolle, herbeizuführen. Weil Joe Biden weiß, solange dort eben noch dieser Konflikt schwelt, solange dort die israelischen Tanks in Gaza unterwegs sind, Tanks, ich meine Panzer, ja, wird es natürlich nach wie vor eben auch ein großes Wahlkampfthema in den USA sein. Und der will natürlich diesen Konflikt, soweit es geht, eben auch eindämmen, um eben über was anderes sprechen zu können. Dass die Unterstützung Israels, glaube ich, unangefochten sein sollte von den Amerikanern, ist, glaube ich, spricht für sich selbst. Aber wie gesagt, es ist eben auch ein Wahlkampfthema. Und das könnte eben in dieser Wählerkoalition, diese sehr fragile Wählerkoalition bei den Demokraten, doch ins Gewicht fallen.
Vielleicht eine kleine Nachfrage dazu, weil wir haben ja wirklich auch gesehen, gerade zu Beginn des Krieges in Gaza, dass gerade auch bei den muslimischen AmerikanerInnen, die ansonsten Biden in wirklich großer Mehrheit unterstützt haben, dass da der Support massiv eingebrochen ist. Und das konzentriert sich ja teilweise durchaus auf, sage ich mal, sehr überschaubare Regionen. Also ich habe da vor allem so Staaten wie Michigan im Blick. Ja, wo wir ja auch wissen, dass es dann gerne mal am Ende des Tages auf 40, 50, 80.000 WählerInnen-Stimmen ankommt. Denkt die Biden-Kampagne in solchen Kategorien oder hat hier Außenpolitik sozusagen einfach mal Vorfahrt und am Ende des Tages müssen wir dann schauen, was die WählerInnen daraus machen? Oder könntest du dir vorstellen, dass da vielleicht in den kommenden Monaten, wenn der Druck weiter wächst, auch nochmal eine Kurskorrektur vorgenommen werden könnte in der Außenpolitik?
Ich war in einem Meeting mit Julie Rodriguez, das ist die Kampagnenmanagerin von der Joe-Biden-Kampagne. Und die hat uns allen versichert, so, die haben das alles auf dem Schirm. Die schauen natürlich in jeden Swing State rein, vor allem in jeden District mit rein. Du sagst natürlich, dort gibt es eben auch eine signifikante palästinensische oder zumindest Abstammungsbevölkerung eben gerade in so einem Bundesstaat wie in Michigan. Und es kann natürlich genau dort ins Gewicht fallen. Und es geht ja nicht nur darum, dass die jetzt plötzlich für Donald Trump stimmen würden, sondern vielleicht auch einfach nur nicht zur Wahl gehen. Das heißt, entweder sagst du, können wir die überhaupt noch überzeugen, doch noch für Biden stimmen zu gehen? Oder wenn die nicht wählen gehen, wo finden wir neue Wählerinnen und Wähler, die an deren Stelle eben auch zur Wahl gehen?
Jetzt gehen wir mal davon aus, das gelingt der Biden-Kampagne. Und wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was wäre, wenn Trump gewinnen sollte. Und nehmen wir mal vielleicht einfach mal die andere Sichtweise ein und gehen mal davon aus, dass Joe Biden wieder gewählt wird. Jetzt ist es ja nicht so, dass Joe Biden dann auf einmal alles, was so in puncto Buy American und auch IRA und so, was jetzt vielleicht nicht in unserem Sinne ist, über Bord werfen würde. Aber was wäre denn sozusagen deine Erwartung an eine, also wirtschafts- und handelspolitisch natürlich vor allem, aber was wäre so deine Erwartung an Biden 2? Was wären so die politischen Prioritäten?
Ich glaube, dass Joe Biden weiterhin natürlich hart daran arbeiten wird, die NATO so zu organisieren, um eben auch die Ukraine zu unterstützen. Das wird nach wie vor eine Priorität sein von Joe Biden. Und ich glaube, dass er eben auch seinen wirtschaftspolitischen Kurs fortführen wird. Auf der einen Seite die amerikanische Industrie umbauen möchte auf Erneuerbare, aber dass die, das heißt der komplette Fokus, aber ich glaube, ein Großteil des strategischen Fokus rüber nach China wandern wird. Ich glaube, wir sehen Berichte, nicht nur was die South China Sea betrifft, aber eben vor allem potenzielle Konflikte dort in der Region. Ich glaube, das ist das, was das Militär im Moment sich ganz genau anschaut. Und es gibt einige Planungsexperten, die natürlich davon ausgehen, dass es möglicherweise in den nächsten 3 bis 5 Jahren eben auch dort zu einem Konflikt geben kann. Sämtliche Truppen werden plötzlich nach Hawaii geschickt, um dort eben auch in tropischen Konditionen ihre Manöver abzuhalten. Insofern, ich will jetzt hier keine Schwarzmalerei machen, aber ich glaube, da geht auf jeden Fall der strategische Fokus hin und dasselbe gilt natürlich auch für die Handelspolitik, dass natürlich Amerika auch weiß und Joe Biden auch weiß, wir müssen China dort was entgegensetzen und natürlich auch weiterhin Druck ausüben wird auf die Europäer, trotz Ukraine, trotz Russland eben auch weiterhin sagen wird, wir müssen unser Sanktionsregime dort aufrechterhalten, aber wir müssen uns eben auch überlegen, wie können wir ein Gegengewicht gegen China setzen.
Beim World Economic Forum war ein Thema, ein großes Thema, Gen AI und auch, was es bedeutet für Falschinformationen. Man kann wundervoll Stimmen nachmachen, die genauso sich anhören wie jetzt Joe Biden oder Donald Trump oder irgendein anderer Politiker. Wie wichtig oder wie gefährlich könnten sogenannte Deepfakes denn werden für den Wahlkampf und könnten da eventuell auch andere Player wie China oder Russland mitspielen, um die Wahl von außen anzutreiben?
Prediction, ich glaube, wird zwangsläufig so kommen, dass sowohl China als auch Russland oder zumindest mit Stellvertretern eben auch in diesen Wahlkampf mit eingreifen würden. Aber ich glaube, es braucht gar nicht Russland oder China dafür. Die Republikaner helfen sich da schon selber und die Demokraten, wenn sie es clever machen, natürlich auch. Der erste Spot von den Republikanern war im Endeffekt genau ein Deepfake. Oder zumindest ein mit AI generierter Spot, wo eine dystopische Welt aufgemacht wurde, wo es eben auch schon zu einem Krieg mit China kommt und sagt, Joe Biden ist im Endeffekt asleep at the wheel. Joe Biden, der seinen Mittagsschlaf macht und gleichzeitig eben die Welt aus den Fugen gerät. Wir haben es aber auch gesehen in New Hampshire, als ein Deepfake Robocall, dafür muss man sagen, Robocall sind automatisierte Anrufe, wo bei dir, liebe Annette, plötzlich das Telefon klingelt, ne, und dann kommt eine Stimme und sagt, hey Annette, du musst heute nicht zur Wahl gehen. Normalerweise sind es Botschaften, die dich mobilisieren sollen. Hey, heute ist die Wahl, alle sind schon gegangen, wir warten nur noch auf dich im Wahllokal, dass du auch noch eben wählen gehst. Da kam eben die Stimme von Joe Biden, und ich sage die Stimme, es war nämlich nicht Joe Biden, der eben gesagt hat, geht nicht wählen. Und ich gehe davon aus, dass da noch einiges kommen wird in diesem Wahlkampf. Das ist aber auch nichts Neues. Das gab es auch schon in den 2016er, 2012er, 2008er Wahlkämpfen. Ich erinnere mich an Obama-Zeiten, wo die Republikaner, ich stand eben auf der anderen Seite, wo die Republikaner an Türen geklopft haben, Freiwillige, und unseren Wählerinnen und Wählern gesagt haben, ihr müsst erst nächsten Dienstag wählen gehen, denn die Wahl ist nicht morgen, sondern erst in einer Woche. Oder eben auch, dass Flyer in die Briefkästen gesteckt wurden. Die Wahl findet dieses Mal nicht statt, ne? Oder du kannst online wählen. Das sind alles Sachen, die immer schon genutzt wurden. Ich glaube, diesmal ist es einfach noch deutlich einfacher, diesen Content zu erstellen und den vielleicht auch zielgruppenspezifischer eben auch aufzubauen. Vielleicht lass mich noch das sagen. Wir können uns wahrscheinlich alle an die Berichte über Cambridge Analytica von 2016 erinnern. Das war ja unser erster, ich glaube, oder zumindest in der Breite, die Konfrontation, wo wir gedacht haben, Donnerwetter, kann da wirklich jemand mit psychologischer Kriegsführung fast schon in den Wahlkampf mit eingreifen? Und dann hieß es, ja, wir können eben ein Modell erstellen für jeden einzelnen Wähler und den dann auch mit der richtigen Botschaft über den richtigen Device, in der richtigen Tonalität und mit dem richtigen Bild dazu und so weiter auch noch eben dazu verführen, für den von uns gewünschten Kandidaten eben auch abzustimmen. Damals, glaube ich, kam man noch so ein bisschen in die Bredouille, dass man gesagt hat, selbst wenn wir die Daten für jeden einzelnen Wähler haben, schön und gut, aber wir haben halt eben auch nicht eine Werbeagentur mit einer Million Mitarbeiterinnen und Kreativen, die dann eben auch noch eine Million unterschiedliche Tweets, Bilder und Instagram-Posts verfassen. Ich glaube, die Werbeagentur mit ChatGPT ist halt mittlerweile da. Und ich glaube, jetzt gilt es einfach noch, die zwei Dinge zusammenzufügen und zu sagen, können wir die Daten, die vorhanden sind, so in ein GPT mit reinfüttern, dass eben genau diese Analyse kombiniert mit den richtigen Creatives, die emotional sind, die mobilisierend sind und dann eben auch für einen der beiden Kandidaten dann eben auch schlussendlich die Mobilisierung ins Feld führen.
Da würde ich jetzt gerne noch diverse Folgefragen stellen. aber die Uhr läuft ja nebenher und ich möchte eine Frage auf jeden Fall nicht außen vor lassen, weil wir die gerne auch immer am Ende stellen hier unseren Gästen. Wir diskutieren ja hier teilweise dann doch recht schwere Kost. Und wir wollen es aber immer auch dann zuversichtlich bewenden. Deswegen meine Frage an dich, Julius. Wir haben jetzt noch, haben wir rausgefunden, 8 Monate Zeit bis zu den Wahlen. Wenn du jetzt mal daran denkst, auf den 6. November, auf den Tag nach der Wahl, was sind die Dinge, die dir mit Blick auf den Ausgang Zuversicht geben?
Ich glaube, dass es ein hochgradig mobilisierter Wahlkampf sein wird. Ich gehe davon aus, dass wir Rekordwahlbeteiligung haben. Ich würde jetzt gerne irgendeine Kumbaya-Botschaft erzählen von, ich bin zuversichtlich, weil Amerika und die Founding Fathers immer schon genau den Ausblick gehabt haben und die Konstitution, die Verfassung stark ist. Das ist auch, glaube ich, alles zutreffend. Ich als ein Political Hack hier und Wahlkampfbeobachter und jemand, der hier in Deutschland politische Kommunikation macht, sage ich dir einfach, ich freue mich vor allem auf die 8 Monate bis zum Wahltag. Ich bin total gespannt, was alles passieren wird. Ich werde mir das genau anschauen. Ich werde mit euch drüber diskutieren. Ich glaube, sowohl was Geld, was Mobilisierung, dieser Wahlkampf wird wahrscheinlich alles in einem 16 Milliarden Dollar kosten. Insofern all diejenigen, die sagen, ich interessiere mich, wie die quasi auch Zukunft der politischen Kommunikation aussieht. Meistens ist es ja so, dass bei uns in 4, 8 Jahren, 2 Zyklen später dann eben auch einige von diesen Tools rüberschwappen. Wir haben eine Europawahl, wir haben eine Bundestagswahl nächstes Jahr, wir haben eine Reihe von Wahlen im Herbst in Deutschland. Insofern, ich bin natürlich gespannt drauf, was funktioniert, und ich bin natürlich auch gespannt drauf zu achten, wie kann man eben den ganzen Deepfakes, diesen ganzen polarisierenden Botschaften auch was entgegensetzen. Und darauf hoffe ich natürlich, dass es eben nicht nur eine Schlammschlacht nach unten sein wird, Negative Campaigning geprägter Wahlkampf, sondern dass wir Momente finden, wo Hoffnung mit reinkommt, wo wir so einen Hope-and-Change-Moment von Obama 2018 und wo eben doch Joe Biden, und das sage ich als jemand, der für die Demokraten gearbeitet hat, eine Botschaft findet, wo er Leute inspirieren kann, dann eben doch wählen zu gehen, nicht nur gegen Trump, sondern für die Zukunft. Und insofern will ich schließen mit einem, zumindest von meiner Seite, mit einem Zitat von Bill Clinton, der immer gesagt hat, Elections are about the future. Ja, es geht um die Zukunft. Und ich glaube, das ist natürlich die große Herausforderung von einem 180-Jährigen zu sagen, es geht hier um die Zukunft, wenn man die Tage zählt, wie lange noch alleine ins Oval Office rein und rauslaufen kann.
Super, das war total interessant. Ich glaube mal so zum Zusammenfassen kann man sagen, the race is on, ne? Also man kann nicht sagen, dass Donald Trump unbedingt schon der Wahlgewinner ist, obgleich Joe Biden nun die Schwächen hat, die er hat. Also es wird eine spannende 8 Monate, da gebe ich dir komplett recht und wir werden das ganz nah verfolgen.
Klasse.
Ja, dann bleibt mir vor allem noch dir, Julius, vielen, vielen Dank zu sagen für diesen spannenden Austausch, für das Gespräch. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich natürlich gerne auch nochmal die Einladung aussprechen, uns Feedback zu schicken. globaleurope@365sherpas.com, Global Europe Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu abonnieren.
Und zu bewerten natürlich.
Und zu bewerten auch. Natürlich, ja, und natürlich auch allen Freundinnen und Freunden, allen Bekannten der Familie davon zu berichten und den Podcast fröhlich zu teilen. Julius, ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Tom, Annette, tausend Dank für die Einladung.
Danke dir.
Global Europe ist ein Podcast produziert von 365 Sherpas Corporate Affairs and Policy Advice.